Herzlich willkommen zu den Videokassettenkindern, den Podcast von Filmfans für Filmfans. Ich bin euer Host Sascha und an meiner Seite ist
Peer.
Peer, grüß dich. Heute mal nicht mit einem Künstlernamen, sondern einfach nur Peer.
Nein, weil du weißt ja, mein Großvater war ein Priester in Trinidad und da haben wir sowas nicht.
Ah, natürlich. Ja, völlig. Dein Großvater. Netter Mann. Schön, dass ich ihn kennenlernen durfte.
Schon mal was von Makumba oder Voodoo gehört?
Voodoo, das ist doch das mit den Püppchen, wo man so Nadeln reinsteckt, ne?
Ah nee, mein Großvater war ein Priester in Trinidad und er pflegte zu sagen, wenn in der Hölle kein Platz mehr ist, kommen die Toten auf die Erde zurück.
Ja, und genau darum geht's heute, um deinen Großvater aus Trinidad oder eher so um irgendwelche Menschen, die tot sind und dann wieder auf die Erde
zurückkommen. Menschenähnliche Wesen.
Wie auch immer. Und zwar Teil 1 von 2, so viel können wir sagen. Wir beschäftigen uns heute mit Dawn of the Dead und zwar erstmal nur mit dem Film, aber wir würden auch demnächst nochmal eine andere Folge launchen, wo es dann so ein bisschen mehr um Kontext zu Zombiefilmen geht, was Zombiefilme ausmacht, warum wir große Fans von Zombiefilmen sind, welche Wellen wir dort gesehen haben, wie das entstanden ist und so weiter und so fort. Und dann unterhalten wir uns auch ein bisschen mehr, Peer, über deinen Großvater aus Trinidad.
Danke.
Sehr gerne. Ein wichtiger Mann, der sollte ja auch genug Raum finden. Ja, aber bevor wir das machen, an der Stelle natürlich, ihr habt eingeschaltet, weil euch gefällt unser Podcast und das wäre doch geil, wenn ihr das auch woanders ausdrückt, nämlich überall bei Social Media, wo geht. Also bei YouTube, wenn ihr da unterwegs seid, dann drückt doch bitte die Glocke und dann habt ihr nicht nur unsere Podcasts auf YouTube, sondern die ganzen Unboxing-Videos vom Peer, die auch dort am Start sind und wahnsinnig gut angenommen werden. Oder wenn ihr bei Instagram oder bei Twitter unterwegs seid, seid doch so nett, dann liked uns unseren Feed und teilt auch gerne eure Erfahrungen zu Dawn of the Dead. Wir werden heute die ein oder andere Frage reindroppen. Wäre schön, wenn ihr die auf unseren Kanälen uns mal beantwortet, weil wir auch wirklich ehrlich an eurer Meinung interessiert sind. Bevor wir das machen, wie immer natürlich ein Ausblick, Peer, was schaust du gerade so?
Was schaue ich gerade so? Ich habe gerade Zombie geguckt.
Ja.
Und
warum
davor.
Wohl?
Ja. Und davor das Remake von The Crazies.
Ja, okay. Remakes, Rotes Tuch.
Kann ich nicht sagen. Also ich mag Remakes zwar nicht generell, aber den Film mag ich von The Crazies als Remake. Und das letzte, was ich geguckt habe, war auf Netflix tatsächlich The Texas Chainsaw Massacre.
Ja, okay.
Kurzer Film, keine 80 Minuten, geht aber säftig zur Sache. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da bekommt der alte Gorbauer in mir nochmal so richtig Spaß.
Okay, ja, was habe ich zuletzt so gesehen? All of Us Are Dead habe ich gesehen, trendete bei Netflix. Habe ich mir gedacht, kann man sich mal anschauen von der Thematik. Es geht ja im ganz, ganz entfernten Sinnes um irgendwie Virusinfizierte. Hat so Medium Spaß gemacht. Ich tue mich ja immer mit Filmen schwer, wo die Menschen, die vor Zombies oder Virusinfizierten wegrennen, völlig dumm handeln und quasi in die Reihen rennen. Und ab Folge 2 hast du es halt eigentlich permanent in dieser Serie. Deswegen war ich da jetzt auch nicht so richtig von überzeugt, um ehrlich zu sein. Ich habe sie mir angeguckt. Was soll ich sagen? Es war okay. Es war nicht so, dass es verschwendete Zeit war. Ich würde es jetzt persönlich nicht weiterempfehlen zu gucken. Und es wäre jetzt nicht dieses, ja, muss man unbedingt gesehen haben. Texas Chainsaw Massacre habe ich tatsächlich noch auf der Liste. Bin ich noch nicht zugekommen. Werde ich aber in den nächsten Tagen sagen, da mir anschauen. Da sagst du, den kann man sich auch anschauen.
Kann man sich anschauen. Erwarte nicht zu viel. Also es ist jetzt nicht ein zweiter Halloween, der 30 Jahre später spielt. Aber es ist ein Film, wenn du nicht zu viel erwartest, macht der Spaß.
Okay. John Wick Kapitel 3 habe ich mir noch angeschaut. Der war auch irgendwo bei Netflix drin. Ja, also es geht solide weiter, ne? Die ersten beiden haben Spaß gemacht und man schafft es tatsächlich, nicht krass abzufallen von der Qualität. Es bleibt halt völlig durchgeknallt. Das hat mir großen Spaß gemacht. Fand ich gut. Habe ich wirklich Bock drauf gehabt und war ein Film, den man sich anschauen konnte. Ne? Hast du den gesehen, den dritten Teil?
Ich habe alle drei gesehen, war jedes Mal begeistert. Beim dritten Teil hat mir sogar sehr gefallen, wie man ein Pferd als Waffe einsetzen kann.
Ja, das stimmt, ja.
Ich freue mich auf Teil 4. Ich freue mich sogar auf das Spin-off Ballerina. Mhm. Wobei man auch bald mal ein Ende finden sollte. Also der gute Keanu wird nicht jünger. Auch wenn viele Leute sagen, er ist in Wirklichkeit ein Unsterblicher. Und da kann auch Jahrzehnte weitergehen. Aber ich lasse mich überraschen. John Wick, Daumen hoch, freue ich mich jedes Mal drauf.
Ja, abschließend habe ich noch Rabbit geschaut in der Arte-Mediathek in Cronenberg. Eine brüllende Tod hieß er auf Deutsch, glaube ich, ne?
Ja.
Ja, hat mir einfach sehr gefallen. Ist ein schöner Film. Jetzt bei Arte komplett uncut in der Mediathek, muss man auch erstmal machen. Arte macht da ja eh manchmal wilde Dinge. Wenn wir auf den Film gucken, den wir heute schauen, dann ist da ja so ein Nachfolger gerade irgendwie aus Versehen völlig unzensiert gezeigt worden, obwohl der ja eigentlich beschlagnahmt ist in Deutschland. Ups. Aber Rabbit an der Stelle bei Arte in der Mediathek. Ich glaube, zu Cronenberg, wer Cronenberg hört und es mag, schaut es euch an. Ihr werdet ihn wahrscheinlich alle kennen. Auch ein sehr schöner Film. Kann man sehr gut gucken.
Gebe ich dir absolut recht. Einen kleinen Nachtrag habe ich noch, was unsere letzte Filmbesprechung betrifft. Der Kontinuität halber. Fight Club gibt es mittlerweile auch in Asien im Stream mit dem original gedrehten Ende.
Ach, guck.
Man hat sich da auch wieder von der Veränderung des Filmes zurückbesonnen zu dem Originalende.
Ja, das ist ja schön.
Und jetzt würde ich sagen, kommen wir, wie der Dallas Times Herald titulierte, der grausamste, brutalste, ekelerregendste Abschied in die Hölle, den die Leinwand je gesehen hat. Kommen wir zu Dawn of the Dead.
Absolut, also da muss man ja, du hast es ja gerade so schön gesagt, ne? Also ekelerregender, naturalistischer Horrorfilm, der über seine vordergründige Geschichte heraus als Parabel über die gesellschaftliche Situation interpretiert werden kann. Ha? Sagte die katholische Filmkommission damals.
Moment, lass mich raten. Und ihr Tipp war, wir raten ab?
Wir raten ab, natürlich. Aufruf zur Gewalt und die Herrenmenschenideologie äußerst fragwürdig. Wir raten ab, ne? Ja, was soll ich sagen? Ein Film, der, als er rauskam, per Dawn of the Dead, Zombie, ja, im Original Dawn of the Dead, 1978, ja, genau diese Welle verursacht hat, die wir gerade mit diesen zwei Originalkritiken schon mal andeuten. Der Film hat polarisiert bis zum geht nicht mehr. Und das, obwohl das ja eigentlich ein Film war, der mit einem ganz kleinen Budget Teil 2 der Living Dead-Reihe war. Es war ein kommerzieller Riesenerfolg und löste Ende der 70er Jahre so richtig den Boom dieses Genres des Zombie-Films aus, der ja bis tief in die 80er dann ging. Da sind ja ganz viele dann auf diesen Hype aufgesprungen. Und der Film hat bis heute eigentlich weltweit extrem viele Fans. Aus dem Horror-Genre gilt zu Recht so als Kultfilm. Nicht nur im Zombie-Genre-Bereich, sondern wirklich im Horror-Kino-Bereich. Per, erzähl mal dein erstes Mal Zombie.
Es kommt dazu, dass Dawn of the Dead tatsächlich auch der erste moderne Zombie-Film war, den ich leider als erstes gesehen habe. Es ist immer schlimm, wenn du mit dem Magnus Opus eines Genres anfängst, weil alles andere kann danach nur abstimmen.
Das ist so, ja.
Gesehen habe ich den Film, wenn ich mich richtig erinnere, mit 16. Gekannt habe ich den Film schon mit 8. Und gekannt heißt in diesem Fall, kennst du vielleicht noch von früher diese kleinen Heftchen, die es in den Videotheken gab, so diese Programmhefte von irgendwelchen Labels? Und da gab's mal ein Programmheft von Marketing. Man kann's auch das Programmheft des verbotenen Films später nennen. Weil da waren Filme drin wie Die Klasse von 84, Voodoo-Schreckensinsel der Zombies, Großangriff der Zombies, Nackt und zerfleischt und auch Zombie. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich konnte dieses Heftchen auswendig. Die Bilder haben sich bei mir eingebrannt. So oft habe ich dieses Heftchen gelesen und circa 8 Jahre später habe ich dann durch die größte Videothek der Welt, den Schulhof, von einem Kollegen dann eine Sicherheitskopie.
Sicherheitskopie gekriegt. Ne? Ganz wichtig, Sicherheitskopie. Der musste man ja machen, war ja wichtig, nicht, dass man so ein Band reißt. Jeder kennt das mit der Sicherheitskopie.
Richtig, und ich habe den gesehen und von der ersten Sekunde an war ich, wow.
Jetzt muss ich direkt eine Verständnisfrage stellen, weil mir ist was Böses dabei passiert. Also bis hierhin fast 1:1 dieselbe Geschichte, wenige Jahre nach dir erlebt. Ich war sogar etwas jünger. Deutlich jünger sogar, 12, 13, und da bekam ich eine Sicherheitskopie in die Hand. Allerdings nenne ich jetzt mal den deutschen Titel und du weißt direkt, über welche Fassung wir reden, wenn ich sage Zombies im Einkaufszentrum. Dann weißt du von dem eigentlichen Film und von dieser Filmlänge war nicht mehr ganz so viel übrig. Ne? Das heißt, die erste Sicherheitskopie, die ich bekam, die ging irgendwas in den 90 Minuten. Und ist damit weit von der Originalfilmlänge entfernt, wo ja der Romero-Cut 127, der Argento-Cut 119 Minuten hat, per verstümmelt. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwas, was im Film an Verstümmelung zu sehen war, sondern der Film war verstümmelt. Trotzdem war ich mit meinen 12, 13 Jahren, es gab ja so diese zwei Schulhofmythen, das eine war Kettensägen-Massaker. Und das zweite war Zombies im Einkaufszentrum, ja, war ich natürlich total elektrisiert, diese Sicherheitskopie von dem Schulkollegen zu bekommen, mir diesen Film anzuschauen. Und dann war mein erster Eindruck so, naja, der ist ganz nett, geht auch nicht so lange, aber irgendwie, also so gar nicht so blutig, wie die mir das so geschildert haben, ne? Hattest du mehr Glück bei deinem ersten Gucken?
Ich hatte sehr viel Glück. Ich habe nämlich nicht deine VPS-Version gesehen, sondern ich habe tatsächlich die gute alte Marketing-Fassung gesehen. Mit anderen Worten, ich habe den ungeschnitten erleben dürfen. Ich kenne aber diese Fassung, die du gesehen hast, weil das Band war bei mir irgendwann so durchgenudelt, dass du Angst hattest, es nochmal zu gucken, weil du Angst hattest, das Band ist irgendwann richtig im Teich. Und wo man dann so 18, 19 war, habe ich dann in der Videothek, du kennst noch den alten Videoring, da habe ich dann diese Kassette gesehen mit dem schwarzen Cover, habe mir gedacht, geil, kannst du mitnehmen?
Ja, von wegen.
Hab mir den überspielt, ich meine gesichert.
Sicherheitskopie damals gemacht, wie man das so gemacht hat.
Richtig, weil ich wollte ja den Film für die Nachwelt sicherstellen. Und während ich den so gesehen habe, denke ich, Moment mal. Da fehlt was. Da fehlt ja räudig viel.
Ich wollte gerade sagen, was ist ja ein bisschen gestrunzt? Da fehlt richtig viel.
Und es fehlte so auffällig viel. Du hast es ja an den Sprüngen der Musik mitgenommen, was da an Cuts sein mussten. Und dazu muss ich mal fairerweise sagen, es gab vor ein paar Jahren, so 3-4 Jahre, lief ja Dawn auch mal im Fernsehen. In einer gekürzten Version. Und diese gekürzte Version war wenigstens so gekürzt, dass wenn du den Film nicht gekannt hattest, sogar nicht mitgekriegt hast, dass er gekürzt war. Aber die VPS-Version.
Ja, die war.
Die war einfach, die Szene muss raus. Ob da Tonsprünge sind, interessiert keinen. Hauptsache, die Szene ist raus.
Ja, und der Klassiker, wir haben 100 Minuten Tape und da muss noch ein Trailer vorher drauf passen. Ne? Also ja, okay. lief der Film irgendwie 93, 94 Minuten oder sowas. Ne?
Genau. Und, ja, während ich dann am Sichern war, habe ich dann schon gesagt, ey, hat keinen Sinn, mach weg den Scheiß.
Ja.
Aber es gab dann tatsächlich ein paar Jahre später die Möglichkeit, es gab hier bei uns in der Stadt so eine Videothek oben an der Nordstraße, die hatte nur ausländische Filme. Und die hatten dann die ersten Bootlegs, unter anderem auch von Zombies im Einkaufszentrum. Auf dem Cover stand dann so schön Zombies im EKZ.
Okay.
Ja, und da ist man hingegangen, hatte die Romero-Fassung genommen und hatte die mit dem deutschen Ton vermischt. Das war richtig übel, wenn du mittendrin im Film diese Musiksprünge hattest. Also woran, aber wir waren jung, wir hatten nichts anderes.
Wir hatten nichts anderes. Woran ich mich erinnern kann bei dieser VHS, da waren auch die Trailer mit dabei. Da kann ich dir noch genau sagen, da war Mission Adler vorher als Trailer drauf, Maniac Cop 2 und Meet the Feebles. Also hat sich so bei mir eingebrannt, ich kann dir das noch genau sagen. wie das war. Also meine Story ging dann so weiter, dass ich den Kumpel dann angequatscht habe, gesagt, no, wie fandst du den Film? Ich sag, boah, okay, aber nicht mehr. Ja, wie? Irgendwie, sorry, da habe ich mir jetzt viel mehr von versprochen. Ja, ein bisschen jetzt so, glaube ich, was gefehlt, gefühlt, ne? Ist der Film, glaube ich, so ein bisschen blutiger oder so? Weiß ich nicht genau, ich weiß nicht. Mich hat er jetzt nicht so begeistert. Der war total enttäuscht, weil der war da richtig geflasht mit seinem Filmchen. Und ein paar Wochen später kam der zu mir ganz aufgeregt. Ja, du warst doch so enttäuscht mit dem Film. Ich hab da was rausgefunden. Da gibt's noch eine andere Fassung. Die ist aber auch länger und die soll ganz heftig sein. Und ich krieg die, ich krieg die. Naja, also wie das dann so damals so war auf den Schulhöfen. Und ja,
weißt du noch, wann das so war?
Ja gut, wie alt war ich da? Das muss so 92, 93 gewesen sein um den Dreh.
Also die Zeit, wo der Film schon beschlagnahmt war, ne?
Genau, genau. Ne? Also es war halt natürlich auch mega schwer, da an was ranzukommen, weil der Film war beschlagnahmt. So harmlos der ja sogar in den verstümmelten Fassungen war. Er war generell beschlagnahmt. Es gab nichts Freigegebenes eine ganze Zeit lang. Und ich war da jetzt nicht so begeistert, als er sagte, er kriegt den. Na ja, okay, dann kriegst du den, ja. Nee, musst du da mit mir gucken. Ja, guck mal zusammen, weil der soll dann richtig abgehen. Ja, gut, dann geht der richtig ab. Also, ne? Es hat dann noch mal Wochen gedauert. Ich hatte das schon längst wieder vergessen. Und dann kam der halt um die Ecke mit dem, ich hab den, ich hab den. Was hast du? Ja, hier, Zombies, das mit dem Einkaufscenter. Ich hab den jetzt, ungekürzt.
Ich kann mich schon so dein total gelangweiltes Gesicht vorstellen.
Boah, ne, und wie das dann so war, just genau an dem Wochenende hatte ich jetzt nur semi viel vor, ne, ja, gut, komm, dann komme ich zu dir, ne, der hatte einen Videorekorder in seinem Zimmer, anders als ich, ich hatte den ja nur an dem großen Fernseher, groß, in Anführungsstrichen, meiner Eltern, ja, und dann haben wir da bei ihm gesessen und schon nach wenigen Minuten fiel mir auf, ey, diese Musik, die ist ja richtig geil, ne, warum ist dir im ersten Mal gucken nicht so aufgefallen? Ja, weil die Kreuz verstümmelt war, ne? Und dann fiel mir auch schon die ersten Szenen relativ schnell auf. Ah, oh, das ist da jetzt drin. Nee, das war aber beim letzten Mal nicht drin. Und der Film gewann an Reiz und diese Dynamik aus, ja, dieser mehr Musik und die bessere Wirkung der Musik und dieser bessere Schnittfassung im Sinne von Score, von Stimmung. Ja, und natürlich auch den höheren Gore-Grad. Ich war dann natürlich wie gefesselt. Ne? Ich habe den gesehen, habe gedacht, wow, es ist ein komplett anderer Film, streng genommen. Und jetzt macht er richtig Laune, jetzt kann ich diesen Hype verstehen. War dann natürlich der Romero-Cut, der damals so grasierte, klar.
Argento.
Der Argento-Cut, ja, genau. Das war dann natürlich über viele Jahre plötzlich die Benchmark, ne? Also alles andere, was auf dem Schulhof grasierte, war so Kindergeburtstag, ne? Ob das jetzt hier, weiß ich nicht, ne? Freddy war oder Tanz der Teufel, das hatte dich dann alles nicht mehr so begeistert, weil du hattest jetzt einmal Zombie gesehen, ne? Dann hieß der auch nicht mehr Zombies im Einkaufscenter, weil der war klar, dann denkt jeder, du hast die Kinderfassung gesehen. Nee, du hast immer so, ich hab Zombie gesehen, hieß es dann immer nur noch. Das war so meine Erfahrung also mit dem Film, das war ganz witzig. Per, ist das für dich ein absoluter Top-Horror-Film? Ein Meilenstein?
Es ist für mich tatsächlich ein Meilenstein. Aus mehreren Gründen. Einer der Gründe ist, weil du hier den zweiten Eintrag in der Of the Dead-Reihe hast, aber auch den Begründer dieses Zombie-Film-Subgenres. Und wie ich schon sagte, mein allererster Zombie-Film war von der modernen Version her mit dem menschenverschlingenden Monstern halt Dawn of the Dead. Und die Sachen, die man danach geguckt hat, wie Voodoo, wie Glockenseil, wie Jenseits und wie Großangriff und wie sie alle heißen, die zu der Zeit existierten, konnten dem alle nicht das Wasser reichen. Die Filme sind zwar alle nicht schlecht und ich weiß sie auch heute mehr zu schätzen als damals, aber du hast eigentlich immer den Vergleich gesucht zu dem, was du mit Dawn begonnen hast. Und selbst Day konnte ja nicht das weiterführen, was Dawn mir schmackhaft gemacht hat.
Ja, so eine ganz große Besonderheit. Normalerweise hat man es ja oft, wenn ein Film mehrere Teile hat, dass der erste Teil der Beste ist. Das Original, hier ist es ganz klar der zweite. Romero, George R. Romero, der Regisseur, der ja auch dann eben für die Teile alle soweit verantwortlich war, hat diese Idee tatsächlich gehabt durch einen sehr, sehr, sehr bekannten Stoff, den er gelesen hatte. I Am Legend, auch mit Will Smith irgendwann mal verfilmt, war das Buch, was er gelesen hat und woraus für ihn so die erste Ideen entstanden für die Nacht der lebenden Toten. Der ist 1968 schon gedreht worden, war aber ein Film, der noch nicht so richtig Einfluss hatte auf das Horror-Genre und das Zombie-Genre speziell. Und die Idee für den zweiten Teil kam Romero tatsächlich, als er dann mit Freunden damals unterwegs war in Pennsylvania in so einer Einkaufsmall. Und die hatten eben Zugang auch zu gewissen Bereichen, weil die dort gearbeitet haben und haben ihm unter anderem dann diese Räume gezeigt, wo man eben diese ja, Notfallvorräte, so würde ich es mal nennen, ne, für den Katastrophenfall hat, ne, so diese Masken und was es da so alles gab.
Die Zivilbunker-Geschichten, die es damals gab in den USA.
Genau, und Romero war fasziniert von dem Gedanken, eine Zombie-Katastrophe zu haben, wo man sich in einem Einkaufszentrum verschanzt und schon alles da ist, womit man sich verteidigen kann. Das war tatsächlich der Grundgedanke seines zweiten Teils, wo er gesagt hat, genial, ich habe eine Idee, nochmal einen Zombie-Film zu drehen.
Ja, wobei die Idee ist ja auch vom Grundfaktor ein paar Jahre vorher auch schon mal von ihm verfilmt worden. Mit dem, den ich vorhin angesprochen habe, mit The Crazies, weil da hast du ja unwahrscheinlich viele Parallelen auch zu Dawn of the Dead.
Ja, erzähl doch mal ganz kurz, The Crazies ist ja auch so ein Meilenstein, der ja gar nicht offiziell zur Of the Dead-Reihe gehört. Warum der aber trotzdem ganz wichtig als Einflussfaktor für Dawn of the Dead ist?
Bei Crazies ist es halt so, dass es halt diesen Virus gibt, Trixie, der aus Versehen in einer...
Was für ein netter Name für ein Virus, ne?
Ja, ne? Wird halt aus Versehen in einer kleinen Ortschaft freigesetzt und die Leute neigen dann auf einmal zu überschwänglichen Gewaltausbrüchen. Und wenn man sich den anguckt, findet man schon die ein oder andere Parallele zu Dawn. Und sei es nur die Kleidung der Soldaten. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich es halt interessant, auch mit dem Remake. Du kannst das Original sehen, hast alles so aus der Sicht der Armee eigentlich mehr. Und beim Remake mehr aus der Sicht der Bevölkerung. Aber es ist halt so, dass, so wurde mal erzählt, Romero eigentlich dachte, er kriegt das Geld eh nicht zusammen für seinen Zombie-Film. Und hat dann, soweit es geht, Teile des Stoffes verfilmen wollen, was er mit Crazies gemacht hat. Nur die ganze Sache mit dem Kaufhaus hat er halt rausgenommen, weil es finanziell einfach nicht ging.
Crazies ist von 73, das ist ein richtig, richtig guter Film. Also in meiner Welt jetzt nicht ganz auf Dawn of the Dead Niveau, ja, aber wirklich ein hervorragender Virusfilm.
Der in Deutschland ja auch erst veröffentlicht worden ist aufgrund des Erfolgs von Dawn.
Ja, genau.
Aber was mich mal interessieren würde, du kennst ja auch mehrere Fassungen von dem Film. Wie wird dir denn der Film gefallen, wenn du den jetzt im Romero-Cut gucken würdest?
Heute das erste Mal.
Heute das erste Mal. Hätte der dann auch so einen Impact wie der Argento-Cut?
Nee, also nee. Aber ich glaube, das ist aber einfach so, wenn du den Argento-Cut das erste Mal gesehen hast, das ist halt was ganz Besonderes. Und ich glaube, viele werden jetzt hören und wissen, wieso gibt's da zwei Cuts und trotzdem, Per, sollten wir es noch mal ganz, ganz kurz erzählen, damit die Leute es auch so ein bisschen einordnen können. Es gibt zwei Cut-Fassungen von den Filmen, den Romero-Cut und den Argento-Cut, die auf dem Markt sind und dann natürlich zig andere Schnittfassungen, unter anderem diese Kurzfassung. Es gibt auch noch eine Langfassung, wo alles drin verwurstet wurde. Wie kam es aber dazu, dass Dario Argento eben an der Stelle das gemacht hat?
Ja, da kommen wir eigentlich wieder aufs gute alte Geld zurück.
Ganz genau.
Die Sache ist schnell zusammengefasst. Also es hatte auch mit technischen Sachen, war man auf der Suche nach einigen Dingern. Und zwar die italienischen späteren Investoren suchten einen geeigneten Stoff für ein Soundsystem, was die in Italien sehr gut ausprobiert hatten. und kamen dadurch auf das Drehbuch von Romero, hatten sich mit dem zusammengesetzt, unter anderem war Dario Argento dabei, die waren alle begeistert von diesem Drehbuch, von dem kurzen Treatment, und da Argento da Romero Geld brauchte, um diesen Film zu veröffentlichen, ist es dann dazu gekommen, dass etwas mehr als die Hälfte für diesen Film an Geldern aus Europa kam, primär aus Italien.
$250,000 hat Argento selbst dann investiert in die Produktion, weil der Film wäre sonst nicht beendet worden. Ne?
Und man hat sich dann auf etwas ganz Kuriosem geeinigt, dass Romero sämtliche Veröffentlichungsrechte hat für den amerikanischen Markt oder amerikanischen Kontinent. Und Argento hat die Rechte dafür an Europa und Asien gehabt.
Ja, und ganz spannend ist ja dann diese Soundgeschichte, dass Argento dann eben speziell für seine Version dieses geile Theme von der Band Goblin eben dann auch produzieren ließ. Und was dann eben auch seine Fassung so genial.
Ja, wobei es ist ja nicht nur die Musik von Simonetti. Es ist ja auch so, dass Argento hingegangen ist und hat Sachen rausgeschnitten, um den Film noch temporeicher zu machen.
Ja, es fehlen ja einige Minuten, ne?
Ja, es fehlen aber auch Minuten, wo man sagen muss, warum hat der eine Splatter-Szene rausgeschnitten? Es gibt ja diese ominöse Köpfungsszene mit dem Helikopter.
Jo.
Wenn man so liest oder hört, ja, da kommt ein Zombie hinzu, klettert auf den auf eine Kiste und so das laufende Rotorblatt haut ihm die Schädeldecke weg. Hört sich das erstmal super heftig an. Wenn man es sieht,
naja,
ne, merkt man eigentlich, es ist ein bisschen auf Slapstick ausgelegt.
Also der Effekt war nicht doll, ne? Also muss man ganz klar sagen.
Die ganze Situation wirkte auch wirklich wie Slapstick und das sind so ein paar Sequenzen, wo man gesagt hat, komm, die Szene schneiden wir komplett raus. A, nimmt es dem Film Tempo, B, macht es dem Film etwas lächerlicher.
8 Minuten hat Argento rausgeschnitten, das ist schon eine ganze Menge bei einem Film, der 127 Minuten ursprünglich ging. Und das ist auch für mich eben, das sind die beiden Faktoren, weswegen ich immer die Argento-Fassung ganz oben sehen würde. Die eine Geschichte ist die Musik, das zweite ist, dass der Film einfach deutlich mehr Tempo hat und mir da persönlich auch nichts fehlte. Wie siehst du das? Welche Fassung ist bei dir vorne?
Also ich persönlich bevorzuge auch den Argento-Cut, weil die Musik, die in dem Argento-Cut genutzt wird, macht unwahrscheinlich viel aus. Ja. Direkt, wenn du den anmachst, diese Musik am Anfang, oder wenn die in dem Kaufhaus loshanden, dieses da-da-da-da-da-da-da-da.
Genial.
Das ist einfach, das nimmt dich sofort mit. Und Romero hatte auch die Rechte an der Musik, der hätte die verwenden dürfen, hat aber so gut wie nichts davon benutzt. Und während du in Europa diesen geilen Soundtrack hast, hast du in Amerika dann halt Kaufhausgedudel.
Genau.
Und das sind mir
das
die
ist,
ja. Dynamik.
Ja, absolut. Diese Musik von Goblin, das macht so wahnsinnig viel aus. Und trotzdem muss man sagen, Romero hat an sich auch einen sehr, sehr guten Film gemacht.
Und es ist nur halt super.
Unterschied zwischen sehr gut und absolute Weltklasse, so würde ich das formulieren.
Ja, trifft es.
Also wer diesen Film tatsächlich noch nie gesehen hat, wir glauben es jetzt eigentlich nicht bei all den Leuten, die es hören. Deswegen nur Kurzfassung zur inhaltlichen Geschichte, was wir ja sonst ein bisschen länger machen. Im Endeffekt knüpft er an die Nacht der lebenden Toten an. Es ist ein bisschen Zeit halt vergangen und die Zombies sind unterwegs und es sind immer noch so diese per eher klassischen, umherwandelnden Untoten, die Nahrung brauchen, ne? Und durch die Straßen ziehen. Und ganz klassisch auch durch einen Biss wird man eben selber ein Zombie. Ja? Chaos ist unterwegs, das Kriegsrecht ist ausgerufen. Also wirklich alle Register werden eigentlich gezogen für diesen Kampfpair.
Was ich ganz interessant finde, ist ja auch, dass du alles, was du wissen musst, in den ersten 2 Minuten so durch Nebensätze auch erfährst.
Ja, genau. Das ist super erzählt, ne?
Du bist ja am Anfang in dieser Situation, dass du in diesem Fernsehaufnahmestudio bist, wo ein Interview läuft oder eine Diskussion mit einem Fachmann und dann den Angestellten des Fernsehsenders. Und du kriegst direkt in den ersten 2-3 Minuten gesagt, die Situation, die jetzt gerade läuft, existiert schon seit 3 Wochen. Also die ist schon lange am Laufen. Was so erschreckender ist, dass in 3 Wochen schon so viel Chaos herrscht. Und es wird auch direkt gesagt, die Toten sind nur durch einen Kopfschuss zu töten. Und du siehst dann auch, während dieses Ding da stattfindet, eigentlich dass die ganzen da, die da arbeiten, schon völlig aufgegeben haben.
Ja, ja.
Die wissen haargenau, der Zug ist abgefahren.
Ich finde das halt so geil, dass du ganz schnell dann auch diesen Helikopterflug hast mit Flyboy, ja, den Berichterstatter des Fernsehsenders. Der hat da irgendwie seine Freundin am Start und noch einen Mitarbeiter und SWAT-Mitarbeiter, wenn ich das so richtig im Kopf habe.
Ne? Ja, es ist ein SWAT-Mitarbeiter, der dann so Kollegen mitbringt,
und du hast sofort diesen Überblick und erkennst, diese Lage ist aussichtslos. Du musst eine Lösung finden. Du kannst sie nicht alle auf einmal bekämpfen. Du kannst nicht da raus. Und dann haben sie eben ganz schnell ein verlassenes Einkaufszentrum per als Bastion ausgemacht, wo man Zuschlupf findet, weil, ey, da kann man sich verschanzen, da gibt's Vorräte, ist doch wunderbar. Und dort verbarrikadieren die sich dann eben entsprechend, um gegen die Untoten zu kämpfen, weil sie wissen ja, wie du schon sagst, ein Kopfschuss zerstört, ne? Und die Leichen gehen dann eben in so einen Kühlraum, so ganz klassisch, ja.
Wobei eine Sache, die mir persönlich immer noch an dem Film so ganz gefällt, hast du gerade leider nicht erwähnt, und zwar, das ist während dieses Fluges, dieser Umschnitt auf diese Hillbilly-Bevölkerung mit der Armee.
Ja.
Weil du hast am Anfang halt die Sache, die Leute mit ins Studio, die wissen, wie ernst die Lage ist. Dann kommt die Sequenz mit diesem Haus, wo Martinez ist, wo du richtig klar gesagt kriegst, Alter, die Lage ist aussichtslos. Die flüchten. Und dann sind die bei der Landbevölkerung. Und du siehst, überall sind die Toten da. Aber die versuchen noch auf sportliche Art. Und das ist so krank, weil es ist so real eigentlich. Du hast da Hillbillies, die sich einen Sport daraus machen, die Zombies mit dem Militär abzuschießen. Die machen da, die grillen, die trinken sich einen, haben ihr Jagdgewehr dabei. Die Armeeleute scherzen noch, ja, so, hoffentlich erschießt er sich nicht selber, der Dummkopf. Und das ist so lächerlich. Anders kann ich es nicht sagen, weil es ist auf einmal so total lächerlich. Und dann wirst du kurz danach wieder in die Realität der vier Flüchtenden geholt. Und das finde ich bei diesem Film ganz heftig, weil du hast dann, wenn Ken Foree, ich komme leider jetzt nicht auf seinen Namen in dem Film,
das ist Peter Washington.
Peter, genau. Wenn der dann in diesem Bauernhaus da ist und hört hinter einer Türe so ein Rumpeln, schießt er ohne nachzudenken halt in diese Türe auf Kopfhöhe, und dann kommen zwei kleine Kinder raus, die als Zombies da durch die Gegend laufen und greifen ihn an. Und das finde ich so heftig, gerade für die damalige Zeit, dass Zombies auch Kinder sein können, und die kriegen auch bei dem Kopfschuss on screen.
Gut, es sind das ja Zombies. Ne?
Ja, aber es ist wirklich ein solches Novum gewesen.
Ich finde halt generell diese Interpretation des Films ganz spannend. Das Einkaufscenter wird ja ganz, ganz oft als Symbol des Kapitalismus gesehen in diesem Film, ja. Und im Prinzip diese umherirrenden Zombies durch dieses Einkaufscenter, das soll ja so ein bisschen auch den typischen Kaufhausbesucher darstellen, wie der durch die Gänge irrt und einkaufen geht und ziellos ist. Also da wird ja sehr viel reininterpretiert. Romero hat das ja nicht immer alles so klar gemacht, ob das alles von vornherein von ihm so durchdacht war oder ob da auch ein bisschen mehr rausgemacht wird, als im Endeffekt er damals sich gedacht hat. Wie schätzt du das ein?
Ich schätze es einfach ein, dass es mehr Interpretation der Kritiker war, weil ich denke mal, die Leute wollten damals irgendeinen Grund für diesen Film finden, als dass es geplant war. Man muss mal ganz klar sagen.
Wobei zum Beispiel das Zeigen dieses extremen Konsums, es gibt ja auch Szenen, die richten sich ja in dem Kaufhaus ein, weil sie ja sicher sind, leben dann in vollen Zügen, weil es ist ja alles da, es wird irgendwie Champagner getrunken, man zieht so teure Klamotten an.
Ja, ich gebe dir recht, aber weißt du, das Gleiche ist, man hat damals bei Night gesagt, ja, das ist eine Alliteration zum Vietnamkrieg. Die Zombies sollen das und das darstellen. Also die Idee, dass die Zombies Zombies sind, menschenfressende Tote, stammt ja nun mal nicht von Romero. wenn es nach Romero gegangen wäre, wären das Außerirdische gewesen.
Mhm.
Und das Gleiche, denke ich, ist auch bei Don der Fall, dass manche Sachen aufgrund von Ideen anderer gemacht worden sind, die wunderbar in diesen Film reinpassen, die zu dem Gesamtbild sehr viel beisteuern und die es naheliegen, ja, das ist eine Kritik an dem Konsum. Aber im Großen und Ganzen, denke ich mal, war es nicht geplant.
Also er hat ja in der 2004er Doku The Dead Will Walk, die finde ich, kann ich übrigens nur sehr empfehlen, klar gesagt, ja, also ich wollte schon den Konsum und den Kapitalismus kritisieren und das liegt ja, glaube ich, ziemlich auf der Hand. Ich habe es ja ziemlich deutlich gemacht mit diesem Kaufhaus, mit diesem harten Konsum. Aber er hat auch gesagt, dass so ein paar Dinge reininterpretiert werden, die er sich persönlich nicht gedacht hat, ihn das aber auch amüsiert und er das natürlich auch gerne annimmt. Da hat er mal so Kante bezogen. Aber er hat jetzt nicht genau klar gemacht, was war wirklich von ihm gewollt, was nicht. Das Kaufhaus an sich als Generalkritik des Konsumes natürlich, klar, auf jeden Fall. Dass auch wir Menschen, sag ich mal, darauf konditioniert sind, immer zu konsumieren und dass wir das als toll empfinden auch. Aber viele andere Szenen, die da so rein interpretiert werden, eher weniger. Ja, wir verraten wie immer das Ende natürlich nicht, Per.
Na, wobei, eine Sache hätte ich noch wegen der Interpretation.
Ja, gerne.
Weil die habe ich vor kurzem nämlich durch Zufall mitgekriegt. Es gibt ja auch die Interpretation, manche Darsteller werden ja mehrfach besetzt in diesem Film.
Mhm.
Da gab es ja auch diese Interpretation, ja, das soll uns zeigen, wie austauschbar der Mensch ist. Nein, es war einfach, die Leute waren vor Ort, die gehörten zur Truppe.
Ja, und zur Truppe, da vielleicht muss man auch noch mal was ergänzen. Das ist jetzt auch nicht so, dass das alles super bekannte Schauspieler waren mit ganz viel Erfahrung. Also der Typ, der den Steven gespielt hat, das habe ich gerade schon mal ganz kurz am Anfang erwähnt, den Flyboy, ja, gespielt von einem Darsteller, den Romero aus seinem Restaurant kannte. Also der war da schlicht und ergreifend Kellner in dem Lieblingsrestaurant von Romero, nämlich dem Lady Esther hieß das Ganze. Das hat er auch nachher ganz klar gesagt. Und dort hat er auch den, nicht nur den David Emch gefunden, der den Steven, den Flyboy spielt, sondern auch den Scott H. Reiniger, der den Roger spielt. Der eine war als Koch und der andere als Bedienung dort tätig. Also da war jetzt nichts mit, hey, wir sind hier super, super gute Schauspieler. Einer von den beiden war sogar ein Studentenkumpel von seiner späteren Frau. Also ihr merkt, das war auch schon unter Kostendruck ganz stark entstanden, das Thema.
Das merkst du am Anfang, finde ich, ganz deutlich. Diese Sequenz mit dem Hochhaus oder mit diesem Mehrfamilienhaus. Da erklärt Roger. Da erklärt Roger Neuling, wie das zu laufen hat. Der eine Minute später einen Kopfschuss kriegt. Genau der gleiche Darsteller ist aber 5 Minuten später wieder in dem Haus zu sehen, wo er aktioniert.
Ja, genau. Und dann davon gibt's aber so einige Fälle, ne?
Ja, zum Beispiel hast du, wenn die im Kaufhaus sind, öfters mal, dass sie sich Fernsehberichte angucken. Dann hast du so einen etwas korpulenteren mit einer Augenklappe, der da einen sehr intellektuellen Menschen darstellt, der dir erklärt, wie man der Sache noch Herr werden könnte. Oder warum man sie nicht im Griff gekriegt hat. Und genau dieser Darsteller ist eine halbe Stunde später der Anführer der Rockerbande.
Ja, genau, genau. Also die Rockerbande haben wir noch gar nicht erwähnt. Fällt dann in das Einkaufscenter rein und durchbricht diese schöne heile Welt, die man sich da geschaffen hat. Man war ja monatelang verschanzt. Ich weiß gar nicht, irgendwann sagen sie, wie lange es war. Ich habe es nicht mehr im Kopf.
Also es hat gereicht, um einen Helikopter fliegen zu können. Weil die Freundin hat das ja gelernt von unserem Flyboy in der Zeit.
Ja, genau. Man musste sich ja irgendwie beschäftigen. Die Rocker sorgen dann leider dafür, dass mehrere umkommen und die Zombies dann wirklich eine Invasion ins Einkaufscenter starten können, sodass am Ende 2 flüchten per Helikopter mit fast leerem Tank. Mehr verraten wir nicht, wie dann das ganz zum Schluss das Ende ist. Ich finde das ganz spannend, wenn man in einem Einkaufscenter dreht. Und tatsächlich war es so, dass diese Dreharbeiten in dem Einkaufscenter war, was Romero bei dem Besuch seiner Freunde auch gesehen hatte. Also er hat die wirklich angesprochen. Und die haben sogar für ganz, ganz wenig Geld diese Mall zur Verfügung gestellt, unter der Bedingung, dass bitte kein Kunde gestört wird, was dann zur Folge hatte, dass dieser Film fast ausschließlich nachts gedreht wurde. Meistens war so um ca. 19:30, 20 Uhr der Fall, dass die ganzen Leute kamen, die wurden dann schon in den Katakomben, wo kein Kunde hinkam, geschminkt. Und das Filmteam konnte dann so nach 20 Uhr so langsam anfangen, alles vorzubereiten. Und so ungefähr um 21 Uhr, das hat Tom Savini mal erzählt in einem Interview, fanden dann wirklich die Dreharbeiten statt. Und dann hat man die ganze Nacht durchgedreht. Bis morgens 6, 7 Uhr hat dann alles schnell aufgeräumt. Und während dann der Tag losging in der Mall, sind die Schauspieler einfach alle pennen gegangen.
Ja, stell dir mal vor, du hast dann gerade aufgeräumt, dann hast du so einen abgesägten Fuß vergessen und irgendein Kiddie Wobei, ja, die Mall ist ja dadurch berühmt geworden, dass der Film nun mal da gedreht wurde.
Absolut. Da gibt es auch heutzutage noch Tafeln und eine Corner.
Da gibt es ja auch ein Museum drin, wo du Sachen findest. Genau. Und das ist auch so eine Sache. Museum, wenn du bedenkst, wie viele dieser Zombies, die in diesem Film auftauchen, allein durch ihr Äußeres ultra bekannt sind. Und wenn du den Film guckst, tauchen die so kurz auf. Sei es auf dem Bauernhof, dieser glatzköpfige Zombie, der dann auftritt, als die beiden Kinder gerade erschossen worden sind.
Ja, ja.
Der Typ ist so legendär, der hat das deutsche Videocover headlined.
Ja, ist ja durch die Cover, genau, ist der ja unheimlich in aller Munde gewesen.
Der ist wirklich auf so vielen Bildern gewesen und der ist dann unter einer Minute on screen. Oder dieser Hare Krishna-Zombie, der auch auf wer weiß wie vielen Bildern zu sehen ist. Der ist auch gerade mal so 2 Minuten im Film, aber den kennt man.
Ja, weil die natürlich dann eben sehr, sehr prominent auch gefeatured wurden in Trailer oder eben wie bei dem Glatzkopf auch ganz, ganz krass bei den Covern. Ne? Und was ich noch ganz interessant fand an der ganzen Geschichte, war natürlich, dass hier einer dabei ist, den wir erwähnen sollten. Nicht mal unbedingt wegen seiner schauspielerischen Leistung, sondern wegen seinen tollen Effekten, nämlich Tom Savini, Per. Da weiß ich, da bist du auch großer Fan seiner Arbeiten.
Ja, wie viele Filme hast du von ihm nicht gesehen, ne? Also eigentlich fast jeden.
Ja, also wenn man überlegt, wo der überall als
Freitag der 13.
Maskenbildner am Start war, Zombie, Freitag der 13., Maniac, Burning. The Burning, ja. Zombie 2 war ja auch dabei.
Er hat ja sogar das Remake gedreht von Night of the Living Dead.
Ja, viele, viele Effekte gemacht für Creepshow und Midnight und also wirklich, wirklich toll. Und natürlich immer wieder gerne Gastauftritte als Schauspieler gehabt, selbst dann, wenn er nichts gemacht hat.
Sex Machine.
Also
From Dusk Till Dawn.
Ein richtig, richtig, richtig cooler Kerl. Aber seine Effekte als Maskenbildner, Per, die waren damals bahnbrechend.
Ja, weil sie waren real. Und sie waren deshalb real, weil Tom Savini das, was er da mit, ja, Farbe, Latex, irgendwelchen Mitteln gemacht hat, ja, leibhaftig ein paar Jahre vorher in Vietnam erlebt hat. Der war in Vietnam nun mal stationiert und hat das Grauen, was er uns auf der Leinwand präsentiert hat, ja leibhaftig erlebt. Der wusste leider, wie es aussieht, wie ein Mensch zerfetzt wird. Der wusste, wie es aussieht, wenn jemand einen Kopfschuss kriegt. Und die Eindrücke, die er dann später in seiner Arbeit gebracht hat, haben ja dafür gesorgt, dass das alles auch so real wirkt.
Und das Spannende ist ja, dass seine Effekte komplett vor Ort entwickelt wurden. Das heißt, er hat mit Romero am Set gestanden und es war klar, wir drehen heute die und die Szene. Er hatte alles an Material immer dabei. Und es war ganz oft nur so, dass er eine grobe Idee hatte und Romero hat eine Vorstellung reingeworfen. Savini hat gesagt, ich würde das so und so machen und von wo soll das Blut spritzen und wie willst du die Kamera draufhalten? Alles klar, wir haben jetzt 20 Uhr, um 23 Uhr kommt die Szene dran, die Vorbereitungszeit reicht mir. Und dann hat er das wirklich sehr, sehr oft sehr spontan gemacht. Finde ich grandios, wenn man bedenkt, wie hochwertig für die damalige Zeit diese Effekte waren.
Also ich wüsste keinen Film, wo es so heftig war wie dort. Und so real. Also selbst wenn man spätere italienische Zombie-Filme gesehen hat, waren nicht so realistisch wie dort. Und es ist auch einer der Gründe, warum der Film wirklich so heftig ist, weil es so realistisch wirkt.
Ja, absolut. Also Ich finde, man merkt so ein paar Sachen aber dem Film auch an. Zum Beispiel diese Rocker-Bandengeschichte, als die dann da reinkommen, das wirkt ja alles doch so ein bisschen wild, ne? Was im Nachhinein bekannt wurde, und das erklärt dieses Wilde auch, dass das überhaupt nicht geplant war. Ne? Die hatten da im Skript zwei Sätze zu stehen. Ja, die Rocker machen jetzt eine Invasion ins Kaufhaus. Ne? Ende. Und dann hat Tom Savini an der Stelle, der ja einen der Rocker gespielt hat, Romero gesagt, halt mal die Kamera drauf, lass mich mal machen. Mit seinem Kumpel Tasso, der ja ebenfalls als Maskenbildner da am Start war, die beiden sind dann einfach rumeskaliert mit den anderen Schauspielern, die die Rocker gespielt haben, und haben das komplett improvisiert, und die haben mal ebenso das First Take dafür genommen. Also auch da eine unglaubliche Sache, eine wirklich entscheidende Szene, die richtig gut rüberkam, einfach mal improvisiert an der Stelle, fand ich auch total bemerkenswert.
Wobei diese Schlusssequenz auch wirklich heftig ist. Ja, wobei, ja, einer meiner Lieblingsszenen ist da drin mit dem Typen, der sich da an dieser Blutdruckmaschine den Blutdruck messen will, und nachher zeigt das Ding auf null, weil du hast nur noch den abgerissenen Arm da drin. Das ist dann auch schon
sehr schön,
humorig.
Ja.
Der hat es dann auch in der europäischen Fassung geschafft. Aber ja, diese Eskalation am Schluss, die ist wirklich sehr, sehr übel. Also du hast eh in diesem Film so diese zwei Eskalationen. Einmal am Anfang im Haus und am Ende, wo die das Gelände säubern, wenn man das so nennen will, oder räumen wollen, finde ich nicht so eskalierend. Aber der Anfang und das Ende, das sind sehr eskalationswürdige Sequenzen.
Was ich jetzt tatsächlich per auch, vielleicht habe ich das schon mal gehört, aber erst in der Recherche zu einem Film ist bei mir aufgeploppt, dass der Film unterbrochen wurde in den Dreharbeiten. Aus einem völlig logischen Grund. Ich bin in einem Einkaufscenter. Nee, nicht Schneesturm. Das wäre jetzt noch so, ich sage, okay, man muss mal 2 Tage wegen Schneesturm unterbrechen. Nein, die haben den Film 3 Wochen im Dezember 77 unterbrochen, weil, hey, wir haben Weihnachten. Und jetzt wird die Weihnachtsdeko aufgebaut. Und der Ab- und der Wiederaufbau der Weihnachtsdeko, den man sich vorgenommen hatte, das hat man einen Tag gemacht und hat festgestellt, wir verlieren viel zu viel Drehzeit. Alle gehen 3 Wochen in eine Drehpause, bis endlich Weihnachten rum ist und wir hier wieder drehen können. Und Romero hat mal kurzerhand den Film angefangen zusammenzuschneiden. Und das hat er dann im Nachhinein in einem Interview, das habe ich jetzt gerade erst gelesen, frisch für die Vorbereitung der Folge, als großes Geschenk eben auch gesehen. Weil er hatte so direkt ein Gefühl dafür, wo der Film ist, gut unterwegs ist, wo er nochmal einen Take nachholen muss, wie er auch nochmal 10 gut verknüpfen kann. Also er wusste ganz genau nach dieser Pause, wie es weiterging. Und er konnte noch mal 2, 3 Ideen entwickeln, wo er sagt, die waren ganz wichtig für meinen Film an der Stelle. Ist ja auch selten, dass ein Regisseur mal eben zwischendurch Pause machen kann für eine erste Schnittfassung, um zu gucken, wie er denn geschickt weiterdreht.
Also die Sache ist jetzt für mich absolut neu. Danke für die Info. Ich weiß nur, dass sie 2 Tage Pause machen mussten wegen Schneesturm, der gab.
Ja, das kam nur dazu. Die kannte ich, ne? Aber es ist tatsächlich diese Weihnachtsdeko-Nummer. War auch für mich komplett neu und mal sehr interessant.
Okay, aber die Frage, die sich mir stellt, immer noch wieder, wie fandest du denn die Reaktionen in Deutschland auf den Film mit diesem massiven Verbot? War die damals gerechtfertigt? Obwohl, über gerechtfertigt kann man jetzt reden, wie man will.
Wir reden über einen Film, der heutzutage FSK 16 ist. Das müssen wir erstmal auf den Punkt bringen.
Das ist es ja.
Ne? Also da sage ich jetzt für mich auch ganz ehrlich, ja, der Zeitgeist hat sich ein bisschen verändert. Alles gut, verstehe ich auch. Aber wenn wir von beschlagnahmt auf FSK 16 kommen, dann muss da irgendwo eine starke Reaktion vorgelegen haben, rein von der Logik. Weil wenn ich sehe, was ab 16 oder 18 so in all den Jahren danach rauskam, und damit meine ich nicht die 80er und 90er, sondern dann die Nullerjahre, die 10er-Jahre. Wir hatten ja diese zum Beispiel sehr harte französische Horrorwelle. Da kamen Filme ab 18 teilweise raus, wo ich mir denke, mein lieber Scholli, und Dorn ist immer noch beschlagnahmt. Das wollte nicht in meinen Kopf. Also für mich ist das so, meine Interpretation der ganzen Sache ist, dass man halt Kulturgut beschlagnahmt hat, weil man Sorge hatte, wie sich das Ganze auf die Gesellschaft auswirkt. Wenn so eine harte Brutalität und gleichzeitig so eine schonungslos offene Gesellschaftskritik formuliert wird. Ich glaube, dass das nicht mal allein an der Brutalität lag, sondern aus der Kombination des beiden. Und trotzdem, Per, muss man ja ganz klar sagen, war dieser Film ein absoluter Erfolg. Ja? Allein in Deutschland waren 3 Millionen Leute im Kino. Und der hat eine goldene Leinwand 1980 bekommen. Also, das muss man ja auch mal hier erwähnen. Ich glaube, wir haben noch keinen Film hier besprochen, der eine goldene Leinwand bekommen hat.
Okay, dann müssen wir aber Zeit ein Otto machen.
Ja, also, das sagt jetzt vielleicht nicht jedem etwas, ja, aber die goldene Leinwand ist ein deutscher Filmpreis, ja, der immer noch wichtig ist und damals extrem wertig und wichtig war. Das war wirklich etwas, wenn man dann 3 Millionen Zuschauer im Zeitraum von 18 Monaten hatte, so war diese Kategorie, gab es eine goldene Leinwand. Und das hat dieser Film eben auch geschafft in Deutschland.
Und jetzt frage ich mich allen Ernstes eins. Ich kenne einige Filme, die diese goldene Leinwand gekriegt haben. Jo. Und die wurden in den Fernsehmedien und damals muss man jetzt sagen, in den öffentlich-rechtlichen Medien, weil die gab es nur zu der Zeit, wo ich es mitgekriegt habe, immer sehr hoch gepusht. Einer war der gerade von mir erwähnte Film Otto der Film.
Mhm.
Das andere waren die Supernasenfilme.
Ja, das sind dann halt die deutschen Produktionen und da muss man ja sagen, aber, fairerweise, aber die goldene Leinwand hat ja auch verschiedene Grade, je nachdem, wie viel Kinobesucher du hast.
Ja, aber es gab auch, es gab die mit dem Sternchen und. Aber genau. Ich weiß dann auch den einen oder anderen Film, der auf internationalen Ebene gedreht wurde. Und wenn man dann bedenkt, dass Dawn of the Dead garantiert nicht im Fernsehen damit geehrt wurde.
Ja.
Und bestimmt nicht damit auch groß promotet wurde, ist das umso heftiger, dass der Film so viele Zuschauer gezogen hat.
Ja, absolut. Und das ja nicht nur in Deutschland. Ne? Also, wir reden ja von einem weltweiten Erfolg. Der Film hat insgesamt 55 Millionen US-Dollar eingespielt. Und ihr habt vorhin richtig gehört, der hat 500.000 Dollar gekostet. Alleine der Verkauf der ersten Kaufvideokassette 4 Jahre, nachdem der Film gedreht wurde, hat fast 1 Million Abnehmer gehabt. Also wenn wir von Videokassettenkinder sprechen, das ist eine klassische, sehr erfolgreiche Videokassette.
Dann sag auch mal bitte, was damals eine Videokassette gekostet hat.
Ja, keine Ahnung, da musst du drüber reden, du bist älter als ich. Kann ich jetzt gar nicht sagen, um ehrlich zu sein, was in den 80ern eine Videokassette gekostet hat.
Wenn du eine Originalkassette gekauft hast, warst du dann mal ebenso 199 Mark los.
Krass.
Das heißt, du hast wirklich einen Film für 199 Mark gekauft, damit du im Original im Regal stehen hattest.
Heftig. Also, ihr merkt, wir reden hier über was ganz, ganz, ganz Besonderes. Also, das ist einfach ein Filmpair. Ja, wow, das ist ein Meilenstein, das ist ein absoluter Lieblingsfilm von uns. Wir lieben diesen Film. Warum lieben wir diesen Film? Wir haben es jetzt schon gesagt, wegen dem Score, wegen der Härte, wegen dieser tollen Musik, die Argento reingebracht hat mit Goblin. Was macht diesen Film denn noch für dich so aus, dass man den auch heutzutage immer noch unbedingt sehen sollte?
Es ist eigentlich das Gesamtpaket. Es passt alles zusammen. Die Musik, das Pacing mit Action und ruhigen Sequenzen, die Darsteller, die dadurch, dass sie davor und danach nicht wirklich groß in Erscheinung getreten sind, sind absolut unverbraucht. Du guckst nicht einen Film, wo du sagst, ja, das ist doch der Film mit dem. Sondern du guckst den Film, weil du den Film einfach genießen möchtest. Und ich weiß
nicht. Das klingt jetzt auch alles vielleicht sehr trivial, was wir da so erzählt haben, mit dem Kaufhaus, den Rockern. Aber es ist halt das große Ganze und immer auch im Kontext, es ist 78 und ich finde, das Pacing des Films ist ganz entscheidend.
Ja, also ich weiß nicht, wie es dir manchmal geht. Wenn du Filme von früher guckst, hast du dann auch manchmal den Eindruck, ach, das würde man heute ein bisschen, also die können mal schneller zur Sache kommen. Und als ich den Film gestern wieder gesehen habe, war es dann wirklich so, du hast nicht einmal dieses Feeling gehabt, ja, das ist aber altbacken, was die gemacht haben. Sondern ist einfach flott inszeniert. Genau. Man kommt zur Sache. Wie ich schon sagte, es wird hier in den ersten 2 Minuten die komplette Grundphase gegeben. Wie lange existiert die Situation? Wie kann man der Herr werden? Beziehungsweise wie kann man die Viecher töten? Und das war's. Und es ist alles flott inszeniert. Du hast mit den Darstellern irgendwie Gefühl, dass du mit denen mitfieberst. Es ist alles da, dass der Film dich bei der Stange hält.
Das finde ich zum Beispiel nochmal ganz wichtig. Das sind ja alles unbekannte Schauspieler gewesen, ne? Der Koch und der Kellner aus einem seiner Lieblingsrestaurants, ein Studienkumpel von seiner Frau und so weiter. Gerade das finde ich wahnsinnig wichtig. Denn was passiert, wenn du einen Horrorfilm siehst und da sind ein, zwei sehr bekannte Schauspieler, die du auf dem Cover hast und sonst viele Unbekannte. Wer stirbt zuerst?
Ja, meistens den, den du kennst.
Ja, weil der ist nur zum Gastauftritt da für ein paar Minuten. Der hat nur zwei, drei Tage gehabt, à la Bruce Willis heutzutage, ja. Richtig Kohle sich reinpfeifen und der muss schnell sterben. Oder der verschwindet ganz lange zwischendurch und kommt am Ende wieder als Held. Das heißt aber, du hast irgendwo immer was vorgegeben. Und in diesem Film ist es so, man kennt keinen außer Tom Savini. Und den hat man in den 80ern, als wir den Film gesehen haben, auch nicht wirklich gekannt. Denn sein Fame, wie From Dusk Till Dawn, kam ja eben deutlich später. Das heißt, im Endeffekt kannst du dich mit allen unterschiedlich gut identifizieren. Muss man sagen, die spielen alle solide. Da ist jetzt kein super Schauspieler dabei. Da hat ja auch keiner groß danach eine Karriere gemacht, die jetzt hier sehr erwähnenswert wäre. Die spielen alle das, was sie spielen sollen. Auf eine gute Art und Weise. Das muss man einfach mal so sagen. Aber du hast nicht dieses, oh ja gut, der überlebt eh oder der stirbt eh zuerst. Das gibt's ja an der Stelle tatsächlich nicht.
Und genau was du gesagt hast, kann man tatsächlich doch mit einem Darsteller feststellen, und zwar Ken Foree. Das ist nämlich derjenige, der als einziger von denen noch immer dreht.
Der hat ein bisschen Karriere gemacht, ja.
Und bei ihm ist genau das, was du gesagt hast. Wenn der in einem Film auftritt, ist das genauso. Entweder stirbt er als erstes, oder er hat am Anfang ein paar Minuten, um dann zu verschwinden, um dann am Ende wieder aufzutauchen.
Ja, der hat noch, im Remake hat er ja auch mitgespielt, bei The Devil Rejects hat er mitgespielt. Mir hat er sehr, sehr gut bei einem Akte X-Gastauftritt gefallen. Waren ein paar gute Sachen dabei. The Dentist fällt mir noch ein, da hat er auch noch mitgespielt. War auch ein schöner, schöner Horrorfilm.
Aber du hast gerade was anderes Nettes gesagt, das Remake. Wie fandest du das denn?
Ja, da würde ich gerne weniger drüber reden wollen. Also
waren wir da nicht im Kino mal drin?
Waren wir und mega enttäuscht und ich glaube auch zu Recht. Jetzt sind wir an dem Punkt, ne? Wir sprechen jetzt fast eine Stunde über diesen Film. Ihr merkt vielleicht diese Begeisterung. Und jetzt könnten wir aber zwei Dinge tun. Wir könnten über alle Fortsetzungen und über den Vorgänger sprechen und wir können über Schnittfassungen sprechen. Dann geht dieser Podcast mal locker noch eine Stunde. Deswegen werden wir dazu auf jeden Fall nochmal einen zweiten Teil machen, wo wir uns über Schnittfassungen, Fortsetzungen und so weiter unterhalten. Aber an der Stelle wollten wir heute bei diesem Film ganz bewusst bleiben. Wir haben mal ganz kurz erwähnt, dass es den Vorgänger gibt, den man übrigens auch sehr gut sehen kann, meiner Meinung nach. Oder, Per?
Den kannst du... Ja, ist nicht einer meiner absoluten Favoriten, aber ich finde ihn immer noch gut. Ja, und über manche Fortsetzung muss man sich nicht unterhalten.
Ja, da gibt's unterschiedliche Qualität, keine Frage. Aber das würden wir noch mal vielleicht in einem zweiten Teil zu Dawn of the Dead machen. Jetzt wollen wir heute ja nicht noch eine Stunde dranhängen mit einem Mammut-Podcast. Wir haben tatsächlich auch noch gar nicht alles zu diesem Film abgegrast. Ich glaube, die beiden wichtigsten Schnittfassungen kann man sagen mit dem Romero und dem Argento Cut, den haben wir jetzt hier per heute erwähnt. Es gibt Langfassungen, es gibt R-Rated-Versionen, es gibt japanische Versionen, es gibt Jubiläumsversionen und noch und nöcher. Das würde, wie gesagt, den Rahmen sprengen. Ich finde noch mal an der Stelle am spannendsten, Per, wenn das für dich okay ist, noch mal ein bisschen diesen kulturellen Aspekt zum Schluss noch mal hervorzuholen. Wir haben das ganz kurz am Anfang erwähnt. Ich habe es gesagt, der Film hat dann so richtig dieses Horror-Subgenre des Zombie-Films gepusht. Eigentlich hat das ja streng genommen ja nicht kreiert. Es gab vorher Horrorfilme und zwar auch richtig gute. Ne? A Walk with a Zombie zum Beispiel. Aber das war der Durchbruch für den Zombie-Film, kann man sagen. Ne?
Des modernen Zombie-Films halt.
Genau. Und danach gab es ja viele Titel, die in diesem Fahrwasser mitgefahren sind. Viele aus Europa auch, viele auch nicht mit der Qualität, muss man auch ganz ehrlich sagen. Aber die hätte es alle nicht gegeben, hätten wir nicht diesen Film gehabt.
Das ist absolut richtig, weil sehr viele italienische Zombie-Filme hätte es einfach nicht gegeben. Weil das Thema nicht da war. Und die Italiener haben gerade aus Dawn of the Dead eine Reihe gemacht. Also es gibt in Italien bis zu Zombie 6 sogar. Mhm. Da können wir dann gerne beim nächsten Mal drauf eingehen.
Fulci hat, glaube ich, auch einen dazu beigesteuert, ne?
Anderthalb, würde ich sagen.
Ja.
Und diese Filme unterscheiden sich aber in einem ganz wichtigen Aspekt zu Dawn of the Dead. Und den finde ich gerade mal nicht uninteressant. Während sämtliche späteren Zombie-Filme immer im Dunklen, im Bedrohlichen waren. Die Zombies sind ja in Dawn nie bedrohlich. Die sind nie grauenerregend. Weil, wenn du mal guckst, wie sieht ein Zombie bei Fulci aus? Oder bei Matai? Die sind ja halb verwest oder haben wirklich schon nur noch einen Skelettkopf und dergleichen. Bei Dawn ist es so, die sind einfach ja blau angemalt. Das Leichenstarre soll das darstellen. Die wirken nicht bedrohlich. Die Masse macht sie ja nur bedrohlich. Und das andere ist, es spielt ja alles im hellen Tageslicht. Es wird ja nicht versucht, hier unheimliche Atmosphäre zu schaffen. Es wird immer ganz klar gesagt, es braucht nicht unheimlich sein, weil die ganze Situation ist der Horror per se.
Genau, man muss das nicht noch künstlich dramatisieren, ne?
Richtig. Und das finde ich so diesen sehr starken Unterschied zu den Filmen, die später stattgefunden haben, zu Dawn of the Dead. Hier ist es einfach nicht, dass der einzelne Zombie bedrohlich ist, es ist einfach die Masse. Und das ist auch am Schluss, wenn du auf diese Sache mit der Biker-Gang kommst. Es ist ja nicht so, dass da 5, 6 Zombies amok laufen und alles ist dann auf einmal vorbei, sondern es ist ja eine ganze Flut, die da reinkommt.
Genau.
Und es wird ja klar gemacht, auch durch einige Aussagen im Radio, manche Landstriche existiert gar kein Leben mehr.
Genau, ausgelöscht. Und das ist dann so die Analogie zu I Am Legend auch, wo man ganz klar wiedererkennen, wo er sich hat inspirieren lassen. Ich persönlich sag, kulturell war dieser Film extrem wichtig, was auch Musik anging, Computerspiele, es gab ja alles dazu. Das hat unheimlich viel aufgebaut. Und selbst wenn dieser Film so lange dann verboten war und beschlagnahmt war, hat sein Ruf diesen Film ja am Leben gehalten und hat diesen Hype ja auch ausgelöst, dass jeder diesen Film unbedingt sehen wollte, Per. Kann man abschließend sagen, dass diese Beschlagnahmung dem Film im Nachhinein sogar sehr geholfen hat?
Was den Kultstatus bei unserer Generation betrifft, denke ich ja. Wenn du manch anderen Film nimmst, der vielleicht auch so hart war, wenn auch nicht ganz so heftig wie Dawn, den kennt man noch, aber hat nicht diesen Status gehabt. Es hat Dawn schon geholfen, beschlagnahmt gewesen zu sein. Ich würde sagen, ja, weil bedenk mal, Texas Chainsaw ist nicht so brutal von Tobe Hooper, ist aber deshalb in Deutschland so gehypt gewesen wegen seiner Beschlagnahmung, wegen seiner Nichtverfügbarkeit.
Ja.
Und das hat Dawn garantiert auch geholfen, immer noch so bekannt zu sein hier. Wenn du bedenkst, als bekannt wurde, dass der Film entschlagnahmt wurde, was da für ein Raunen durch das Internet gegangen ist hier.
Na gut, wie viele Jahre hat's gedauert? Das darf man aber auch nicht vergessen, ne?
Und wenn ich dann bedenke, dass wir bei dem Autokino saßen und das Ding war ausverkauft.
Ja.
Für einen Film, den du 2020 gucken willst, der 22 Jahre alt war, der von 42 Jahre alt ist, den 1978 gedreht wurde und du bist 2021 im Kino und das Kino ist ausverkauft.
Absolut.
Dann weißt du doch, was dieser Film in den Leuten ausmacht, wie er in den Köpfen ist.
Ganz genau. So sehe ich das auch. Und wir haben übrigens am Anfang was ganz Wichtiges vergessen. Den kann man gerade sogar streamen per einem Abo, nämlich bei Prime Video. Da ist er drin.
Echt?
Echt, tatsächlich.
Das und ich wage sogar zu behaupten, ungeschnitten.
Ja, klar, es ist ja ein Film ab 16 mittlerweile, ne? Wobei ich jetzt nicht weiß, ob es der Romero oder der Argento Cut ist. Das habe ich nicht.
Ich werde mal schätzen, es ist Argento.
Ich vermute das auch. Zu Romero würde ich gerne aber noch zwei Sätze sagen. Der Mann hatte ja doch eine lange Schaffenszeit, ist ja erst vor wenigen Jahren an Lungenkrebs gestorben in recht hohem Alter und war lange aktiv. Als Regisseur hat er am Ende tatsächlich nur 18 Filme gemacht. Ne? Man denkt immer, bei dem Ruf, den er hat, der muss ja gedreht haben ohne Ende. Das war tatsächlich gar nicht der Fall. Der Mann hat in den ersten Jahren den Nacht der lebenden Toten gemacht, dann weitere kleine Projekte, dann Crazies 73 und dann 78 eben Dawn of the Dead.
Wobei du da Martin nicht vergessen darfst, den fand ich persönlich ganz gut.
Ist auch das ein charmanter Film, ja.
Das ist dieser Vampirfilm, wenn du ihn kennst. Oder Pseudo-Vampirfilm. Ja, genau.
Aber ansonsten hat er sich tatsächlich an die Fortsetzungen von Dawn of the Dead gehalten. Zum Beispiel dann eben das Next Chapter, dann eben auch nachher Land, Diary, da gehen wir nochmal drauf ein. Einziger Film, der noch da nebenher bei mir hängen geblieben ist, war Stephen Kings Stark the Dark Half, ein Film, den ich sehr mag und der tatsächlich ein Romero ist, weil er war für mich so mit der Erste, der es mal geschafft hat, einen Stephen King Film auch mal wirklich so zu verfilmen, dass er nicht gegenüber dem Buch total abstinkt, was ja vorher fast alle Verfilmungen hatten. Es gab ein paar Ausnahmen, die einen gewissen Charme hatten, so wie R.E.M., aber das war mal ein Film, der gelungen war als Stephen King verfilmt.
Gib ich dir recht, und du weißt, ich bin nicht der größte King-Fan vom Herrn. Vor allem nicht, was seine Verfilmung betrifft, da bin ich also, naja, egal. Aber ich gebe dir recht, Stark war da sehr gut. Wobei auch die Zusammenarbeit mit Argento, mit Two Evil Eyes, fand ich sehr gut. Das war dieser Zwei-Episoden-Film.
Ja.
Der Affe im Menschen habe ich auch sehr geliebt.
Er hat viele gute Sachen gemacht, aber trotzdem sehr wenig Dinge, ne? Muss man mal sagen. Also da kurbeln andere Regisseure viel mehr runter in so einer langen Karriere. Weil wenn man sich jetzt mal die Jahre anbezieht, hat er ja doch schon fast 40 Jahre Filme gedreht und gerade mal 18 Produktionen. Das ist nicht zu viel.
Nee, das ist nicht zu viel, aber einen möchte ich nur namentlich wenigstens erwähnen, nämlich eine King-Zusammenarbeit. Weil Romero und King haben die Creepshow oder wie er in Deutschland so schön hieß, unheimlich verrückte Geisterstunde entwickelt.
Ja, war auch schön, war auch gut.
Aber ich gebe dir recht, wenn du bedenkst, wie lange der Mann gedreht hat und wir kommen nur auf 18 Filme, also das dreht ja. Bruce Willis so im halben Jahr.
Ja, ne? Der König der Himbeere. Ja, Per, kommen wir zum Unvermeidlichen, dem Rating. Auf einer Skala von 1 bis 10, wo 1 unterirdisch schlecht, also quasi das Furchtbarste, was hier gedreht wurde, und 10 intergalaktisch geil, absoluter Top-Film ist, wo ist der Film bei dir?
Nicht bewertbar, weil es geht nur bis 10.
Ja, da weiß ich sofort, was du meinst. Es geht mir ganz genauso. Man gibt dem Film schweren Herzens eine 10, weil weiter geht's nicht. Aber mit dem Wissen, dass der so viel besser ist als andere Filme, denen wir auch eine 10 gegeben haben, obwohl wir die super finden.
Also hier müsste man tatsächlich langsam einfügen, eine 10 mit Sternchen.
Wie auch immer. Also wenn man jetzt die anderen 10er-Filme sich so anschaut, die wir so haben, dann ist dieser Film einfach noch mal eine Klasse darüber. Und da musst du eigentlich anderen tollen Filmen eine 9 geben, um ihm eine 10 zu geben. Oder du sagst, ja, wir einigen uns mal auf eine 10 mit Sternchen. Finde ich eine schicke Idee, Per.
Gut, dann sage ich eine 10 mit Sternchen.
Eine 10 mit Sternchen, Per. Wir sind am Ende der Folge angekommen. Alles drin, glaube ich, für heute. Wir werden, wie gesagt, noch mal ein bisschen uns mehr über Zombie-Filme unterhalten. Und da werden wir auch noch mal auf die Schnittfassungen und auf die Fortsetzungen und den Vorgänger und das Remake dieses Films eingehen. Aber nicht heute, sonst würde das den Rahmen sprengen. Per, am Ende hast du wie immer einen sachdienlichen Hinweis für unsere Hörer.
Liebe Videofreunde, nachdem Sie den Podcast Ihrer Wahl gehört haben, möchten wir Sie darauf hinweisen, dass ein Nicht-Zurückspulen dieses Tapes eine deutsche D-Mark Strafe nach sich zieht. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.
Ciao.